Ich möchte beten, ihr könnt dazu gern einfach sitzen bleiben. Himmlischer Vater, heiliger Gott, ich möchte dir danken für diesen Morgen, für jeden und jede Einzelne, die heute hier sind, für die Gemeinschaft, die wir haben können, dass wir miteinander Zeit verbringen können und die Möglichkeit haben, dir zu begegnen heute Morgen. Das glaube ich ganz fest. Ich möchte dich bitten, dass du uns anrührst, du weißt, was du heute vorhast, und ich möchte, dass du den Raum einnimmst, den du haben willst heute Morgen. Amen. Eigentlich luxuriös, wenn man so gut und intensiv vorgestellt wird durch so ein schönes, knackiges Interview, wie die Doro das heute gemacht hat. Eigentlich könnte man direkt kopfüber starten, und leider komme ich doch nicht ganz ohne Vorbemerkungen aus, habe ich gemerkt. Zum einen bin ich radikaler Duzer. Solange ich hier vorne stehe, werde ich du sagen und dich meinen. Ich verstehe aber, dass wir uns nicht kennen und dass wir uns vielleicht auch erstmal lange nicht wiedersehen werden. Deswegen ist es nach dem Gottesdienst, wenn wir uns hier begegnen, für mich auch total okay, wenn du dich mit deinem Familiennamen vorstellst und wir uns siezen. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Und ich hoffe, es ist trotzdem okay für dich, wenn ich so die nächsten 15 bis 20 Minuten, wenn ich mit dir rede, auch du sage. Dann ist mir schmerzlich bewusst geworden, als ich vorhin hier so saß und darauf gewartet habe, dass es losgeht, dass ich versäumt habe, meine Präsentation nochmal so gut zu korrigieren, dass mir auffiel, dass da eine alte Bibelübersetzung drin ist, also nicht alt, aber eine andere als die, die ich heute hier liegen habe. Deswegen, wenn ich gleich einen Bibeltext lese, seid ihr herausgefordert, einfach gut aufzupassen, und ich brauche Unterstützung von der Technik, weil ich mich schwer tun werde, passend weiterzuschalten. Die Verse sind aber nummeriert und ich sage auch nochmal ganz genau, wo es steht. Dann dürft ihr auch, wenn ihr möchtet, in eurer eigenen Bibel mitlesen. Und ich habe den Presenter vergessen, deswegen verschwinde ich nochmal kurz. Danke. Können wir auch gleich nochmal gucken, ob das schon geht hier. Der Glaube als Herausforderung. Jetzt hat leider die Doro mich schon entlarvt als jemanden, der es nicht so mit Herausforderungen hat. Das habe ich ehrlich zugegeben, dazu stehe ich auch nach wie vor. Eigentlich wäre ja die Chance bestanden, dass ihr das nicht wisst, während ihr mir jetzt zuhört. Dass du gar nicht weißt, dass der David eigentlich überhaupt nicht der Typ für Herausforderungen ist. Weil das macht jetzt ein bisschen schwerer, dir zu sagen, dass ich heute Morgen drei Herausforderungen mitgebracht habe, die ich dir stellen möchte. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja David, also das ist ja leicht. Du stehst da oben, sagst, du hast keinen Bock auf Herausforderungen, aber haust hier knackig raus. Das stimmt. Deswegen möchte ich noch ganz kurz ein paar Sätze dazu verlieren, wie ich zu Herausforderungen stehe. Ich mag die nicht so, weil die mich herausfordern, weil die mich hervorlocken wollen, so hat es die Doro übersetzt, aus meiner Bequemlichkeit, und ich bin ein unfassbar bequemer Mensch. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Das heißt, immer wenn ich Herausforderungen begegne, werde ich damit konfrontiert, dass ich ein bequemer Mensch bin und mich so eigentlich in Bewegung setzen müsste. Und das ist nicht immer angenehm. Deswegen habe ich es nicht so sehr mit Herausforderungen. Und gleichzeitig bin ich mir natürlich bewusst, manchmal schmerzlich und manchmal weniger, dass Herausforderungen total wichtig sind. Weil es ist meine feste Überzeugung, dass Herausforderungen die Dinge und die Punkte in unserem Leben sind, an denen wir am meisten wachsen können. Deswegen ja, ich habe es nicht so mit Herausforderungen, und trotzdem bin ich so dreist und habe dir welche mitgebracht, weil ich dich einladen möchte, vielleicht mit mir zusammen auszuhalten, dass Herausforderungen unangenehm sind, in dem Wissen, dass sie sich oftmals lohnen, weil wir daran wachsen können. Und es ist voll okay, wenn du bei einer, bei zwei, für mich sogar, wenn du bei allen drei Herausforderungen sagst, boah, keine Ahnung, was der da von mir will, ich kenne den nicht, der ist halb so alt wie ich, kein Plan, was der mir vom Leben erzählen will. Wenn das an dir abprallt heute Morgen, dann soll es wohl nicht sein, dann möchte ich das mit dir zusammen aushalten. Aber ich möchte gespannt sein, vielleicht ist ja noch die eine oder andere Herausforderung dabei, die dich heute erreicht. Eine erste, die zählt jetzt noch nicht zu den dreien, möchte ich mir nicht nehmen lassen, und habe eine kleine Quizfrage dabei. Janina hat gesagt, sie hat fleißig Werbung gemacht bei den Teens. Die wüssten vielleicht sofort, wer dieser charmante Mann ist, den ihr hier sehen könnt. Wenn du den jetzt noch nie gesehen hast, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Das ist keine Schande. Es gibt aber zudem eine sogenannte Caption, eine standardmäßige Überschrift. Also die Leute unter 30, würde ich behaupten, wissen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, was da eigentlich dazu muss. Da muss was dabei stehen bei diesem Figürchen. Weiß es jemand? Weiß es jemand über 30? Entschuldigung, das muss ich mir nicht nehmen lassen. Weiß es jemand über 30? Ja. Jawohl. Challenge accepted. Herausforderung angenommen. Denn das ist ja ein ganz wichtiger Punkt an Herausforderungen. So wie ich das gerade gesagt habe, man kann natürlich die Herausforderung annehmen und das versucht dieses Gesicht hier auszustrahlen. Klar, komm doch her. Die Herausforderung nehme ich an. Es liegt aber in der Natur der Herausforderung, dass man auch sagen kann, pff, mir doch egal. Das lasse ich mal schön hier liegen. Den Handschuh kannst du selber aufheben. Und so ist es auch mit meinen drei Herausforderungen heute Morgen. Und ich möchte die anhand eines Bibeltextes beleuchten, den ich zum Eingang lesen möchte. Eine bestimmt bekannte Geschichte, die allermeisten haben die schon gehört. Es geht darum, dass die Geburt von Johannes dem Täufer angekündigt wird, seinem Vater vor allem, Zacharias. Um den geht's also. Ich lese ihn einfach von da hinten ab, dann seht ihr das Gleiche wie das, was ich sage. Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte, und auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie, sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Außerdem waren sie auch schon sehr alt. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken und schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann. Und meine Frau ist auch schon in vorgeschrittenen Jahren. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Das Volk wartete draußen auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er schließlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen mit der Hand und blieb auch weiterhin stumm. Als seine Dienstwoche im Tempel beendet war, ging Zacharias nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte: Das hat der Herr an mir getan. Wegen meiner Kinderlosigkeit haben mich die Leute verachtet. Aber er hat sich um mich gekümmert und die Schande von mir genommen. Die erste Herausforderung, die ich dir heute Morgen mitgebracht habe, die entdeckt man vielleicht im ersten Anlauf gar nicht so direkt in diesem Text. Denn die erste Herausforderung ist, lass dich auf Gott ein. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das eine fundamentale Grundvoraussetzung war für das, was Zacharias hier erlebt. Dass er sich darauf einlässt, Gott zu begegnen. Klar, der war sein Leben lang Priester und wir lesen, er war schon ziemlich alt. Das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass der ein Räucheropfer dargebracht hat. Sondern vielleicht das, keine Ahnung, 20., 30., 40., 100. Mal, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass er das nicht mechanisch abgespult hat, dass er da eben sein Ding gemacht hat, weil er gerade dran war und irgendwie darauf gewartet hat, dass er endlich zum Mittagessen kann oder so, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass Zacharias das mit Herz gemacht hat und sich auf Gott eingelassen hat. Denn nur so kann ich mir erklären, dass es zu dieser unglaublichen Begegnung mit Gott kommt, die er da hat. Ich weiß nicht, wie oft du hier bist, weil ich ja so selten hier bin. Vielleicht bist du jede Woche hier und sich auf Gott einzulassen, das ist schon positiver Reflex. Das passiert Sonntagmorgens ganz von alleine. Wenn es draußen an dem Kirchturm 10 schlägt, dann bist du bereit und wartest auf Gott, damit er dir begegnet. Genial. Vielleicht bist du aber genauso selten hier wie ich. Könnte ja sein. Dann erstmal richtig cool, dass du hier bist und wir uns heute hier treffen. Und dann weiß ich ja nicht, wie es dir damit geht, mit diesem Gott begegnen und darauf einlassen. Vielleicht fühlt sich das total abgefahren und fremd an. Und du bist dir überhaupt nicht sicher, ob das wirklich was ist, was man als vernünftiger Erwachsener tun sollte. Vielleicht fordert dich einfach die Vorstellung heraus, dass es da mehr gibt, als man wissenschaftlich oder vernünftig begreifen und erfassen kann in dieser Welt. Dass es da mehr gibt, als man sieht und erleben kann. Und entsprechend fällt es dir vielleicht genauso schwer, dir vorzustellen, dass es da Kontakt, dass es da Begegnung, ja vielleicht sogar Beziehung geben kann zwischen dir und diesem Gott. Denn dieser Gott, der ist das Meer, das wir Christen hinter dieser Welt und über diese Welt hinaus erwarten. Meine erste Herausforderung an dich heute Morgen ist also, wenn du dir nicht so sicher bist, ob es diesen Gott gibt, dann lass dich doch mal darauf ein, ihm zu begegnen. Nimm mal diese Prämisse, diese Voraussetzung für einen kleinen Moment an, dass es wirklich so ist, dass es diesen Gott gibt. Und dass er uns begegnen möchte. Dass er nicht irgendwo über den Wolken thront, bei den kleinen, dicken, geflügelten Kindern mit den Harfen, sondern dass der echt ist. Und dass der eine Beziehung zu dir möchte. Dass der dir begegnen möchte. Und ich habe es gerade schon gesagt, das war nicht das erste Mal, dass Zacharias sich auf Gott eingelassen hat. Und daraus möchte ich für diese Herausforderung nachschieben. Lass dich auf Gott ein. Und lass dich dabei nicht entmutigen. Vielleicht gelingt dir das nicht heute Morgen, wenn du nicht regelmäßig hier bist, weil du noch zu sehr damit beschäftigt bist, dich hier sicher zu fühlen, zu schauen, wer ist hier noch, was machen die hier, wie läuft das hier, wie geht sowas, Gottesdienst feiern. Vielleicht nimmst du dir dann lieber zu Hause Zeit für diesen Versuch, Gott zu begegnen. Vielleicht zündest du eine Kerze an, wie ich sie da abgebildet habe, oder kommst sonst irgendwie zur Ruhe, suchst das, was dir dabei hilft. Und dann lass dich nicht entmutigen, wenn da nicht gleich ein großes Licht und ein Gottesbote im Raum stehen, nur weil du eine Kerze angezündet hast. Ich zünde sehr viele Kerzen an, aber sowas ist mir auch noch nicht passiert. Und ich denke eben auch, dass das das erste Mal war, dass Zacharias, dieser altgediente Priester, der schon viele Räucheropfer dargebracht hat, dass der so eine Erscheinung hatte. Lass dich nicht entmutigen darin, nach Gott zu suchen. Nach Gott suchen heißt ja fragen, wo er ist und ob es ihn gibt und ob er da ist. Und wenn wir in diese Welt schauen, dann habe ich viel Verständnis dafür, wenn man da skeptisch wird. Wenn du sagst, naja, also so richtig wahrscheinlich scheint es mir gar nicht, dass es diesen Gott gibt, wenn ich mich so umschaue. Da sind Kriege und die werden auch nicht weniger in dieser Welt. Da ist Hunger und obwohl alle immer sagen, man müsste da eigentlich mal was tun, habe ich noch nie gehört, dass es wirklich besser wird. Da haben wir in unserem Land eine schmerzliche Geschichte des Antisemitismus, von der man eigentlich denken könnte, sie hätte für alle kommenden Zeiten genug Lehrcharakter gehabt. Und doch befinden wir uns aktuell in einer Situation, die unangenehmer und angespannter nicht sein könnte, was dieses Thema angeht. Da denken wir doch, wir leben in einem luxuriösen Land des westlichen Kulturkreises, an dem es uns an nichts fehlt. Und doch haben wir so viel Mangel, wenn wir uns ehrlich umschauen. Gibt es so viele Menschen auch in unserem Land und in unserer Kultur, die weniger haben, als sie brauchen und denen es am äußersten mangelt. Berechtigt also fände ich die Frage, wo ist eigentlich dieser Gott, von dem David da spricht? Und auch in Zacharias Leben gab es doch so manches, was irgendwie diese Frage provoziert haben könnte. Als Priester war er eigentlich durchaus gesellschaftlich angesehen in der jüdischen Kultur, war er ein wichtiger Teil der religiös geprägten Gemeinschaft und Gesellschaft. Und doch waren er und seine Frau stark eingeschränkt gesellschaftlich. Ich möchte fast sagen, befleckt. Mit der, und das lässt sich nicht schönreden für damalige Verhältnisse, Schande der Kinderlosigkeit. Dass Zacharias und Elisabeth keine Kinder bekommen konnten, das war noch viel mehr und noch viel schlimmer, als das heute noch ist, wenn Menschen mit einem unerfüllten Kinderwunsch umzugehen haben. Wie tief und furchtbar das Menschen belasten kann, habe ich erfahren, als ich eine gute Bekannte, eine Freundin, würde ich sagen, eine ganze Zeit begleitet habe darin, dass sie und ihr Mann da wirklich viel versucht haben und Experten und Expertinnen noch und nöcher und was da nicht alles probiert wurde und trotzdem ging es nicht. Und nicht nur, dass damals die Möglichkeiten viel, viel eingeschränkter waren, was man daran hätte ändern können, dass man keine Kinder hat, es war auch noch viel, viel schlimmer. Denn Kinder waren damals eindeutiges Merkmal des Segens und der Zuwendung Gottes. Wenn da also ein Priester und seine Frau keine Kinder hatten, dann war sofort klar, irgendwas kann ja in dieser Familie nicht stimmen. Sonst hätte Gott doch schon längst diesen beiden Kinder geschenkt. Ich frage mich also, wie viel Zweifel war da wohl bei Zacharias, als er an diesem Morgen zu diesem Räucheropferaltar ging? Er wusste doch, was er will, was er erwartet, was er sich wünscht, womit er Gott in den Ohren liegt. Und er wusste auch, dass es eigentlich sich schon nicht mehr lohnt, aus menschlicher Perspektive noch um ein Kind zu bitten. Und doch scheint er geglaubt zu haben, dass es diesen Gott gibt und dass er da ist. Zweifel, das werde ich nicht müde zu betonen, ist nicht das Gegenteil von Glauben, sondern ich bin der Überzeugung, Zweifel gehört zum Glauben dazu. Und heute möchte ich es mal so ausdrücken: Zweifel ist der Moment, in dem unser Glaube uns zur Herausforderung wird. Wenn jemand zweifelt, heißt das nicht, dass er nicht mehr glaubt. Wenn du zweifelst, heißt das nicht, dass du nicht mehr glaubst oder nicht mehr glauben kannst. Vielleicht bedeutet das nur, wenn du zweifelst, dass du gerade erlebst, wie dir dein Glaube zur Herausforderung wird. Und so ist meine zweite Herausforderung an dich: Glaube, Gott ist da. Auch wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Glaub daran, dass Gott das sieht, was dich umtreibt und womit du ihm in den Ohren liegst, das hört er. Glaube, Gott ist da. Und ich möchte das noch ein bisschen konkreter machen. Wenn du sagst, ja, das mit dem auf Gott einlassen, die erste Herausforderung, die hake ich aus dem Handgelenk ab, überhaupt kein Problem, dann habe ich mit der zweiten was für dich dabei. Dann geh doch mal durch die folgende Woche so, als würdest du jeden Tag erwarten, dass Gott dir begegnet. Als würdest du jeden Tag damit rechnen, dass in jeder Situation, in die du so kommst, Gott schon auf dich wartet und da Außergewöhnliches, vielleicht Übernatürliches mit dir vorhat. Rechne damit, Gott zu erleben, weil er da ist. Nicht, weil du glaubst, er könnte da vielleicht sein oder weil das der David ja so oft gesagt hat am Sonntag oder weil du das im Hauskreis ja auch immer hörst von den anderen, sondern rechne damit, Gott zu erleben, weil er da ist. Weil er immer schon da ist, egal wo wir hinkommen. Das habe ich immer und immer wieder erlebt. Ich finde das faszinierend. Ich habe gestern nochmal so einen ganz intensiven Moment mit diesem Bibeltext gehabt, weil mir was entgegengesprungen ist, was erstens in ganz vielen Bibeltexten vorkommt, die ähnlich gelagert sind und auch ich in dem jedes Mal schon gehört habe. Ich war gestern Abend, als ich den nochmal gelesen habe, ganz tief fasziniert davon, dass Zacharias diesen Engel, diesen Gabriel, nochmal fragt am Schluss, okay, und woran erkenne ich jetzt, dass das passiert? Komm mal ganz kurz mit auf diese Gedankenreise. Zacharias geht in den Tempel rein, weil er als einziger von der ganzen Priesterschaft und seiner Gruppe und dem ganzen Volk Israel, er die Aufgabe hat, da jetzt reinzugehen, um das Räucheropfer zu bringen. Das heißt, rein kultisch ist schon total klar, dass niemand anders hat, da jetzt drin zu sein. Wenn da jetzt jemand sich reinschleichen würde, der hätte richtig Probleme mit ungefähr allen Juden, die da gerade in Jerusalem waren zu dieser Zeit. Es ist also ziemlich klar, dass er da Mutterseelen allein ist da drin. Und dann leuchtet es da plötzlich wunderhell und da steht jemand, den er offensichtlich im ersten Anlauf als Gottesbote erkennt, der da vorher nicht war. Da könnte er sich ziemlich sicher gewesen sein. Und dann sagt er ihm was, dieser leuchtende Gottesbote, und Zacharias steht da und sagt, okay, und woher weiß ich jetzt, dass ich mich darauf verlassen kann? Wie krass, dass er, obwohl er so eine Erscheinung hat, trotzdem noch das Gefühl hat, er müsste jetzt doch auch nochmal fragen, ob es nicht doch noch eine Sicherheit gibt, mit der er da rausgehen kann. Als wäre nicht diese wundersame Erscheinung, diese Erlebnis, Sicherheit genug. Und dann erlebt er was ziemlich Krasses. Er kann bis zur Geburt seines Sohnes nicht mehr sprechen. Jetzt habt ihr gehört, wir haben Kinder, das heißt, ich habe eine persönliche, ungefähre Vorstellung davon, wie lange es dauert, bis ein Kind geboren wird. Und wenn ihr mal wenigstens von weiter weg eine Schwangerschaft im Familien- oder Freundeskreis miterlebt habt, habt ihr die vielleicht auch, diese Vorstellung. Und vielleicht hört ihr euch nicht so gern reden wie ich, das merkt man ja vielleicht heute Morgen. Und trotzdem, glaube ich, so eine ganze Schwangerschaft durch nicht zu reden, da ist Herausforderung doch ein Understatement. Das ist doch Überforderung. Diese lange Zeit des Schweigens war für Zacharias herausfordernd, selbst wenn er nicht so gerne geredet hätte wie ich. Das weiß ich ja nicht. Und trotzdem ereilt ihn ja diese Herausforderung auch nicht ohne Ansage, sondern mit ziemlich klarer Vorbereitung. Der Engel sagt, so läuft's. Wenn du da rausgehst, kannst du nicht mehr reden, bis dein Sohn auf die Welt kommt. Daran wirst du erkennen, dass das läuft, wie es läuft. Daran erkennst du, dass das, was ich sage, stimmt. Aber der Engel fordert ihn ja nicht nur heraus. Er gibt ihm doch auch was mit auf den Weg. Und auch wenn das vielleicht im ersten Moment nicht so klingt, ist das meine dritte Herausforderung an dich, was auch Zacharias mitbekommt, nämlich fürchte dich nicht. Das kennen wir und die meisten würden vielleicht sagen, das ist eine Ermutigung, das ist ein Zuspruch, wäre der fromme Ausdruck. Das baut doch auf, das ist doch keine Herausforderung. Aber wenn du mal kurz überlegst, wann du dich zuletzt gefürchtet hast, also wann zuletzt diese Aussage fürchte dich nicht angebracht gewesen wäre in deinem Leben, vielleicht spürst du dann doch ganz schnell, dass das auch was Herausforderndes hat, wenn da jemand steht und dir sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und das darf Zacharias auch erleben. Er kommt ja, das hören wir, durch diese Zeit des Schweigens und dieser Herausforderung durch. Und das klingt jetzt so, ja gut, klar, hat geklappt, aber das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Als jemand, der lange Zeit, den Großteil seines Lebens bis ins hohe Alter, so wird er ja beschrieben, gewohnt ist, verbal zu kommunizieren, mit den Leuten reden zu können, wenn er was brauchte oder was wollte, ist das doch eine krasse Umstellung für mal mindestens die 10 Monate der Schwangerschaft plus das bisschen an Priesterdienst, was noch übrig war, also fast ein ganzes Jahr nicht reden zu können. Man hatte damals nicht immer ein Handy dabei und auch nicht Papier und Stift, um mal eben was aufzuschreiben, was man gerade ganz dringend mitteilen wollte. Sondern er war darauf angewiesen, dass die Leute verstehen, was er da für einen Tanz aufführt. Und er konnte auch, vor allem weil es das ja damals noch nicht einheitlich gab, nicht in Gebärden sprechen. Ich will schon seit geraumer Zeit eigentlich gerne Gebärdensprache lernen, weil mich das fasziniert, ohne Worte kommunizieren zu können. Das gab es ja damals auch gar nicht. Und selbst wenn er es gekonnt hätte, wäre er ja auch darauf angewiesen, dass er jemand ist, der das versteht. Ich könnte mir vorstellen, dass Zacharias in dieser Zeit noch manches Mal diese 3 Worte bitter nötig hatte, die er von dem Engel gehört hat. Fürchte dich nicht. Und das gilt sowohl als Herausforderung als auch als Zuspruch. Auch dir und mir, wenn es schwer wird. Und ich möchte heute mal sagen, das gilt, weil es schwer wird. Oft klingt die Herausforderung des Glaubens, dieser Titel, den ich heute mitgebracht habe, ja, danach, als ginge es darum, dass Gott uns herausfordert zu glauben. Ich habe gesagt, Zweifel ist der Moment, in dem dein Glaube dich herausfordert oder dir zur Herausforderung wird. Und ich hab dich herausgefordert heute Morgen mit diesen 3. Mit diesen 3 Herausforderungen. Lass dich auf Gott ein. Glaube, Gott ist da, auch wenn es nicht danach aussieht. Und fürchte dich nicht. Ich möchte zum Schluss noch mal ein bisschen mit den Worten spielen und dann noch eine Jonglage vollführen, die ich bisher ausgespart habe, die gut zum Anfang passt, als es darum ging, dass ich es nicht so mit Herausforderungen habe. Was wäre, wenn? Was wäre eigentlich, wenn dein Glaube nicht Gottes Herausforderung an dich wäre? Sondern wenn dein Glaube, sondern wenn dein Glaube deine Herausforderung an Gott wäre. Und wenn dieser Glaube nicht mehr fragt, Mensch, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich daran festhalten? Sondern wenn dieser Glaube sagt, ich bin gespannt, wie Gott trotz all dieser Herausforderungen es schafft, zu seinen Zusagen zu stehen. Was wäre, wenn dein Glaube nicht länger Gottes Herausforderung an dich wäre, sondern wenn dein Glaube deine Herausforderung an Gott wäre und sagt, ich bin gespannt, wie du das schaffen wirst. Was wäre, wenn dein Glaube nicht länger irgendwas ist, was du leistest, was du aufbaust, was du vielleicht sogar präsentierst, weil du doch möchtest, dass die anderen im Hauskreis und in der Gemeinde und deine Freunde und Familie auch ermutigt werden durch deinen Glauben. Und wenn du das Gefühl hast, du musst dich dieser Herausforderung stellen. Sondern wenn dein Glaube einfach nur kindliches Staunen bedeutet, darüber, dass dein himmlischer Vater sich immer wieder zeigt und dir immer wieder beweist, dass er dich liebt und immer wieder zeigen darf, dass er da ist. Amen.